Ja, als ich so vor ungefähr 25 Jahren in der Jugend bin, wie ihr, so gut 23 Jahre alt, war bei uns in der Jugend einer und hat einen Vortrag gehalten über Schöpfung und Evolution. Bis dahin hatte ich als Jugendlicher nie davon gehört, hatte aber in der Schule durchaus Zweifel entwickelt, bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, ist das eigentlich, was in der Bibel drinsteht, eigentlich wahr? Und diese Zweifel, ich weiß nicht, ob der ein oder andere die Zweifel kennt, das kommt ja so häufig in der Schule, da beschäftigt man sich mit Evolutionstheorie, kann das denn alles so sein? Wie geht das eigentlich mit der Bibel? Ist eigentlich diese erste Mose mit dem Schöpfungsbericht 7 Tage, kann das eigentlich wahr sein? Oder ist das eigentlich einfach nur ein Märchenbuch, wie man dann ja auch durchaus im Religionsunterricht einer normalen Schule erfahren kann? Dass wir uns ja eigentlich nur mit Märchen beschäftigen, also die Historizität der Bibel, ist die eigentlich wahr, die Bibel? Ist die eigentlich ein wahres Buch oder nicht? Deswegen habe ich unseren Vortrag hier mal genannt, die Glaubwürdigkeit der Bibel, weil das eigentlich das große Oberthema überall ist, die Bibel eigentlich glaubwürdig, und dann im Grunde ist dieses Thema Evolution eigentlich nur ein kleiner Ausschnitt. Man kann sich mit ganz vielen Sachen da beschäftigen. Ich fand damals diesen Vortrag sehr spannend. Ich habe mehr oder weniger diese Bücher dann da alle gekauft und gelesen und freue mich, dass ich heute davon dann etwas an euch weitergeben kann. Man kann sich, wie gesagt, mit ganz vielen, ich habe noch ganz viele Bücher zur Historizität und Authentizität der Bibel, aber das wäre dann vielleicht ein anderer Vortrag. Andi hat gesagt, ich darf 45 Minuten reden. Also ich sage jetzt mal, ich rede jetzt 45 Minuten, egal wie lange sie dauern. Aber man kann in diesen 45 Minuten mehr oder weniger nur einen kurzen Überblick über das Thema geben. Und ich will das einfach mal versuchen, euch einen Überblick zu geben. Und jetzt hoffe ich, dass mein Smartphone hier mit dem PC, dass alles funktioniert. Ja, es tut es. Ich glaube, das ist jetzt mit dem Mikro. Ich glaube, ich muss das mal irgendwie in die Hand nehmen. Sonst stehe ich hier so. Genau. So, warum beschäftigen sich Christen denn mit der Evolutionstheorie? Ja, die Evolutionstheorie lehrt uns eine Milliarden Jahre. Ich bin eigentlich jemandem im Weg. Dann gehe ich hier. Geht das so?
Ja. Wir können
das aber auch anders machen. Achso, jetzt laufe ich dir von der Kamera.
Egal. Wir müssen nachher nur den Ton.
Okay. Also die Evolutionstheorie lehrt eine Milliarden Jahre alte Erde, dass der Mensch vom Affen abstammt. So, wie hat das euren Glauben beeinflusst? So, wir wollen heute versuchen, uns hier als Christen, die wir uns miteinander treffen, den Glauben zu stärken. Dass wir der Bibel vertrauen können, dass wir Gottes Wort vertrauen können, dass wir im Glauben wachsen können und dass wir ja vielleicht der ein oder andere eine Idee entwickeln, wie wir ja auch Menschen, die wir von der Bibel erzählen, wie wir von unserer Hoffnung auch noch ganz anders berichten können. Ja, das Wort ist letztendlich immer die Verkündigung über den Glauben und wir wissen, der Glaube kommt aus der Schrift. Die Evolutionstheorie ist also im Grunde mehr ein Thema im Randbereich und deswegen möchte ich das hier mal so mit der Bibelstelle Matthäus 18, Vers 6. Wer bei einem dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt wird und er säuft wird im Meer, wo es am tiefsten ist. Weh denen der Welt, denen Verführung wegen. Ja, wir sind der Welt vielen Verführungen ausgesetzt, der Bibel zu vertrauen oder nicht. Ich habe das hier mal in diesem Vierfeldanalyse hier mal am Strahl Wissenschaft, Glaube abgetragen. Was sind das so für typische Modelle in der heutigen Zeit? Es gibt also die Evolutionstheorie, ganz unten hier angesiedelt. Ihr seid ja alle in der Schule gewesen, ihr könnt das, glaube ich, das XY-Achsen hier verstehen. Also null Glaube, aber vermeintlich ganz viel Wissenschaft drin. Dann hat einige Kirchen haben sich dann quasi versucht, der Wissenschaft anzunähern. Ja, das ist dann, das ist dann die theistische Evolution. Ja, wird zum Beispiel von der katholischen Kirche heute vertreten. Die theistische Evolution sagt schlicht und einfach, ja, Evolution hat es gegeben, aber Gott hat sie angestoßen. Also man hat so gemerkt, ja, damals im Mittelalter, als wir gesagt haben, die Sonne, die dreht sich um die Erde, das war wohl irgendwie nicht so gut. Wie hat sich die Kirche überhaupt eigentlich eingeschaltet? Hat schon mal eine Bibelstelle gefunden, dass die Sonne sich um die Erde dreht? Die gibt es gar nicht. Ja, das war einfach nur so Meinung von irgendwelchen Menschen in der Vergangenheit. Muss man sich auch immer klar machen. Also ich habe über mein Leben häufig gehört, dass dann so solche Albernheiten einem vorgeworfen werden. Ja, es steht nirgendwo in der Bibel drin, dass die Sonne sich um die Erde dreht. So, was wird dann gerne benutzt, so als Argument, dass einige Leute sagen, ja, theistische Evolution, wir überlassen mal der Wissenschaft das Feld Wissenschaft, aber die Bibel ist eigentlich richtig. Das ist eigentlich so die Kick-Off-Veranstaltung gewesen für die Bibelkritik. Ja, denn als die Evolutionslehre unter Charles Darwin so ins große, sag ich mal, Licht der Öffentlichkeit trat, haben viele der Evolutionslehre entnommen, ach, die Bibel ist gar nicht wahr. Bis dahin war es eigentlich relativ weit verbreitet, dass die Menschen daran glaubten, dass die Bibel wahr ist. Und hat man so gesagt, nee, die ist irgendwie doch gar nicht wahr, da gibt es ja eine Alternative. Und dann sagt die Kirche, ja, okay, die Evolution hat Gott angestoßen. Nur in dem Moment hat sie ja gesagt, dass der Schöpfungsbericht nicht wahr sein kann. Damit hat sie eingeführt, dass Teile der Bibel nicht wahr sind. So, und dann hat sich eine ganze Wissenschaftszweig damit beschäftigt, die sogenannte Bibelkritik, die dann hingegangen ist und gesagt hat, ja, dieser Schöpfungsbericht, das ist ein alter Mythos, aus vielen Legenden zusammengetragen und dann wird das zerlegt in unterschiedliche Autoren und dann ist man später rangegangen, dann ist immer die ganze Bibel rangegangen, da wird dann ein Buch Jesaja, das sind vier Autoren zugeschrieben. Wenn man sich mit Bibelkritik beschäftigt, gibt es im Grunde ein ganz simples, primitives Motiv dahinter. Das ist nämlich immer dann, wenn eine Prophetie in der Bibel steht, die tatsächlich eingetreten ist, dann kommt die Bibelkritik und sagt, also Prophetie kann es ja nicht geben. Das ist sozusagen der Treiber hinter dem Ganzen. Es gibt keinen Gott. Ja? Und wenn es einen Gott gibt, dann ist das völlig egal, ob es in 7 Tagen geschaffen hat oder ob es an einem Tag geschaffen hat. Wenn es einen Gott gibt, der das, was wir alle sehen, die fantastische Natur, die fantastische Universum, die Erde, wenn er das geschaffen hat, dann sagen wir, das ist völlig egal, ob es in einem Tag oder in 6 Tagen geschaffen hat. Das ist für einen Gläubigen überhaupt gar kein Problem. So. Und so geht da die Bibelkritik ran und sagt, so alles, was irgendwo in die Zukunft weist, vorhersehbar, ist von späterer Zeit aufgeschrieben worden. Also wenn man die Bibelkritik sich damit beschäftigt, stellt man fest, dass die Christen alles schwerwiegende Lügner sind, sein müssen das. Also sozusagen konspirativ über Jahrtausende ein verschwörungstheoretisches Modell entstanden. Jeder, der von euch die Bibel, denke ich mal, ja gut kennt, weiß, dass das natürlich überhaupt nicht dem roten Faden der Bibel entspricht. Die Bibel lehrt uns hier gerade, dass wir nicht lügen sollten. Also schon allein da ist es nicht sinnvoll, der Bibelkritik zu folgen. Aber die Ursache da drin ist letztendlich, dass man versucht hat, ein bisschen Glauben, ah ja, die Bibel gibt es ja, aber Gott hat die Evolution angestoßen und die Bibel ist halt nicht so ganz wahr, mit der Wissenschaft zu verknüpfen. In den 70er Jahren gibt es amerikanische Pastoren, das Buch habe ich da auch, Die Sintflut, lesen von Boris Whitcomb, die kommen das erste Mal auf so eine Idee, das nennt man dann heute so Kreationismus oder Intelligent Design, wird da auch manchmal verwendet. Da haben Pastoren sich damit beschäftigt und gesagt, also wenn die Bibel wahr ist, dann muss es doch auch Hinweise geben darauf, dass das, was die Evolutionstheorie lehrt, dass das irgendwie nicht konsistent ist. Es müsste doch irgendwie auch als Christ nachvollziehbar sein, dass die Erkenntnisse der Evolutionstheorie vielleicht gar nicht so genau stimmen. Und daraus hat sich so diese Disziplin des Kreationismus entwickelt. Ich sag mal hier, da wir nun gerecht geworden sind durch Glauben, haben wir Frieden mit Gott und unseren Herrn. Das ist mir ganz wichtig. Wir werden uns niemals bekehren wegen der Evolutionstheorie. Sondern ich möchte heute euch, sagen wir sozusagen, davon abhalten, euch verführen zu lassen von den Dingen der Welt und euch zurückführen, hier der Bibel mehr zu vertrauen und euch einige Slides dazu zeigen. Das habe ich mir aus dem Internet zusammengeklaubt, deswegen habe ich ihn übrigens gebeten, kein Video zu machen. Ich habe leider mich nicht gewusst, dass ihr Videos aufzeichnet. Ich habe mich nicht um die Bildrechte gekümmert. Zeigen kann man ja, aber ins Internet stellen nachher, das wäre mir etwas unangenehm, mit nicht im Zweifelsfall den richtigen Referenzen auf die Bilder. Das wäre aus dem Internet, da steht im Zentrum die Evolutionstheorie und viele andere Theorien drumherum. Was ich euch sagen will, man kann nicht einfach als Christ hingehen und eine Evolution kritisieren. Das möchte ich übrigens auch gerade heute Abend darauf hinweisen. Im christlichen Bereich gibt es sehr breites Spektrum, wie mit dem Thema umgegangen wird. Da gibt es durchaus Leute, die das, ich sag mal, militant aggressive Evolutionsgegner. Und dazu möchte ich euch definitiv nicht erzählen. Also mein Ziel ist heute, euren Glauben zu stärken und euch nicht zu militanten Anti-Evolutionisten zu machen, sondern einfach zu sehen, wo sind die Stärken im Kreationismus und die Evolution will ich auch nicht schlecht machen. Ihr werdet eh niemals jemanden über die Evolution zum Glauben führen. Ja? Der Glaube kommt aus der Schrift, aus Gottes Wort. Jetzt muss ich so eine Bibel in die Hand nehmen, damit das dramatischer wird. Ja, daraus kommt Gottes Wort, daraus kommt der Glaube und bestimmt nicht aus der Evolution. Aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere von euch abgehalten wird, über bestimmte Themen zu reden aus der Bibel. Ja, wie geht man denn um, wenn auf einen einer zukommt und über den ersten Mose fragt, ja, glaubst du etwa auch, dass die Erde erst 5000 Jahre alt ist? Ist das eigentlich realistisch? Stimmt das eigentlich? Ist die eigentlich 5000 Jahre alt? Nein, wie glaubst du das eigentlich? 5000? 6000, glaube ich. Ich glaube, es sind 6000 eher. 6000 Jahre? André, was glaubst du?
Ich gehe von 12 aus. Aber du gehst von? Ich von 12.000 aus, aber 6000? Gibt es hier, der irgendwie Milliarden Jahre alt ist? Gibt es hier Leute, die
zweifeln an den 6000 Jahren? Die trauen sich aber jetzt nicht zu melden. Also keine Sorge, ich weiß nicht. Ihr könnt jetzt auch durchaus sagen. Ich habe mal hier das gegenübergestellt. Schöpfung und Evolution, mal so als groben Vergleich. Wir haben also die Frage zum Anfang. Da sagt die Evolution, da gibt es den Urknall. So, die Schöpfung sagt, die 6 Tage Schöpfung. 1. Mose 1, Vers 1, kennt ihr sicherlich, brauche ich glaube ich nicht vorlesen. Zur Artenentstehung, da gibt es die Höherentwicklung durch Mutation, gemäß der Evolutionstheorie. Also Gene mutieren und die Lebewesen entwickeln sich höher. Kennt einer den Begriff Mutation, ist der bekannt? Kennt irgendjemand jemanden, wo begegnet eine Mutation, kennt das einer? Mutation?
Nicht, war nicht.
Okay. Eigentlich begegnet einem das so im Krankenhaus, ja? Schwerbehinderte Menschen, die haben in der Regel ein mutiertes Gen. Ja? Also Mutation ist in der öffentlichen Beobachtung immer eine Behinderung. Es gibt keine Positivmigration. Bis auf die Leute, die glauben, dass die X-Men-Filme in Hollywood vielleicht real wären. Ich weiß nicht, ob das hier ein Vertreter gibt, dass das real ist. Es ist, muss ich euch leider enttäuschen, Science Fiction. Also diese Leute da nichts mehr gibt es nicht. Mutation ist immer eine Behinderung. Im Tierreich wie im Menschenreich. Es gibt keine positive Mutation. Das ist aber hier die Hauptantriebsfeder der Evolution. Nach der Schöpfung hat Gott die Arten geschaffen, jedes nach seiner Art. So steht es im 1. Mose 1. Der Tod ist in der Evolutionstheorie im Grunde der Antrieb des Selektionsprinzips. Ja, Darwin hat da so gesagt, Survival of the fittest. Der Stärkste wird überleben. Also wer dann irgendwo mutiert und behindert ist, der stirbt halt aus. Ja, und die Starken überleben. Und das ist quasi der Antrieb, dass die Starken immer sich höher entwickeln. Folge des Sündenfalls ist der Grund, warum wir Christen sagen, dass wir sterben, weil wir uns von Gott getrennt haben, ja, weil wir die Verbindung zu Gott verlassen haben und durch den Sündenfall durch diesen Tod hindurch müssen. Und wenn wir denn neu geboren werden, dass wir erst das ewige Leben wieder haben können und durch die Sündenvergebung, durch Jesu Christi, erst wieder den Kontakt zu Gott haben können. Zurzeit. Beim Universum ist man sich sehr sicher, wie alt das ist, 13,8 Milliarden Jahre. Könnte ich erklären, warum das so ist, aber ich sehe schon, dass ich nachher Zeitprobleme haben werde. Die Erde 4,6 Milliarden Jahre, nach der Schöpfung sind wir irgendwie bei 5800 und irgendwas, also um und bei 6000 Jahre. Hier möchte ich schon mal eine Kleinigkeit einfügen. Ich glaube, ihr seid ja so hier durchaus gepolt, immer eine Bibel dabei zu haben. Weiß einer, was wurde am ersten Schöpfungstag geschaffen? Oh, die Bibel kennen sie, Andi, also ich hätte doch hier mehr erwartet.
Es ist so heiß.
Es ist warm, es sind Ferien und das klingt dann jetzt hier so. Wir schlagen mal den 1. Mose 1 auf. Das ist manchmal ganz interessant. Ich möchte einfach nur mal darauf hinweisen, wie wichtig das manchmal ist, genau zu lesen. Ja? Liest mal ganz genau, kann das vielleicht, ich weiß gar nicht, liest immer einer vor. Ich sage einfach mal, es liest mal einer vor. Dann machen wir es mal anders als sonst. Okay, es liest keiner vor, ich merke das gerade. Dann lese ich vor. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht und dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und Morgen ein erster Tag. Also am ersten Tag schafft Gott das Licht. Und im Anfang Himmel und Erde. Also wenn wir das auf den Zeitstrahl betrachten, dann wissen wir nicht, wann die Erde geschaffen wurde. Irgendwann wurde die Erde geschaffen, dann kommen die 6 Schöpfungstage und dann kommen die 6000 Jahre bis zu heute. Also wenn man die Bibel genau liest, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann kommen die 6 Schöpfungstage. Also wie alt die Erde ist, darüber sagt die Bibel gar nichts aus. Also wenn euch einer fragt, wie alt ist die Erde denn nach der Bibel, dann kann man auch durchaus antworten, das lässt die Bibel offen. Wir wissen es nicht. Es kann durchaus sein, dass das gleich davor war, aber die Bibel lässt es grundsätzlich mal offen. Das ist natürlich wichtig, jeder, der mal so irgendwo mit Erdschichten schon mal so drüber nachgedacht hat, wie kann das eigentlich sein, wie alt sind eigentlich Steine und was weiß ich nicht alles, besteht hier nicht, dass die Erde 6000 Jahre ist. Im Wesentlichen können wir hier sehen, dass die Bibel sagt, dass das geschaffene Leben 6000 Jahre alt ist. Ja? Also dass die Lebewesen eben in dieser Zeit geschaffen wurden. Das geologische System, da geht es also um diese Erdschichten. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal jemand so eine Abrisskante gesehen hat oder ob wir es im Schulunterricht gesehen haben. Die Erde an einzelnen Kanten, es sieht so aus, als ob sich unterschiedliche Schichten aufeinander lagern. So, und hier sagt die Evolutionstheorie, da gibt es lange Zeiträume zur Ablagerung. Da gilt der sogenannte Contingency Approach. Das muss man sich, ich versuche das mal simplifiziert darzustellen, muss man sich so vorstellen, da beobachten Wissenschaftler, und jetzt nehmen wir mal an, wir hätten dort Granit, ein Tal aus Granit, und beobachten die, in 100 Jahren lagert sich dort 1 Millimeter Staub, Pflanzenreste und was weiß ich nicht ab. Und dann messen die, ups, bohren runter, bis sie auf Granit kommen und sagen, okay, jetzt finden wir hier 10 Meter Erdschicht, wir haben ja gemessen über 100 Jahre, das hat irgendwie so 1 Zentimeter in 100 Jahren gebracht, also das ganze Ding ist hier mindestens 1 Milliarde Jahre alt. So, das ist eine relativ naive Annahme, aber auch ganz wichtig zu verstehen, dass es diesen Contingency Approach gibt, der das halt alles unterstellt, dass man irgendwo das, was man beobachten kann, einfach zurückverfolgt. Über 4 Milliarden Jahre halt, im Zweifelsfall. Ja, weil das ist ja auch ein bisschen naiv, sowas 4 Milliarden Jahre zu unterstellen, dass es 4 Milliarden Jahre lang keine Katastrophen gegeben hat. Denn wenn wir uns an Ablagerungen orientieren, dann gibt es halt Katastrophen. Ja, wir haben in unserer Zeit Katastrophen erlebt, kleine Regionalkatastrophen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den großen Tsunami, wann war das, 2001 oder sowas? 2004? 2004, irgendwann so Anfang 2000, ja, großer Tsunami. Da sind riesige Erdbewegungen. Also sicherlich nicht so eure Alterskategorie in den 80er Jahren, da gab es den Ausbruch des Mount St. Helens, ein Vulkan, der da explodierte, so der größte Vulkanausbruch, den man gehabt hat. Der hat in einer Viertelstunde Erdformationen geschaffen, die wie 100 Millionen Jahre alt aussehen. Also wir haben eigentlich in einem katastrophischen Szenario deutlich schnellere Bildung von Ablagerung. Also dieser Contingency Approach, von dem die evolutionistische Sichtweise ausgeht, stimmt immer dann nicht, wenn es eine Katastrophe gegeben hat. Jetzt sagt aber die Evolutionstheorie, diese Katastrophen gibt es genauso, wie wir es denn ja auch heute beobachten, Mount St. Helens oder den Tsunami, das sind kleine lokale Katastrophen und so ist dann halt also irgendwo mal klein, lokal irgendwo die Erdschicht schneller gebildet worden. Aber wir lernen aus der Bibel, dass es dort natürlich die Sintflut vermeintlich gegeben hat. Das heißt also, das geologische System, ja, das steht natürlich in Frage zu der Frage, hat es eigentlich eine Sintflut gegeben? Und da sind wir wieder bei dieser Glaubwürdigkeit der Bibel. Ist die Bibel eigentlich glaubwürdig? Können wir an eine Sintflut glauben? Wenn es eine Sintflut gegeben hat, wie es in der Bibel steht, da wurde ja die ganze Erde bis über die höchsten Berge bedeckt mit Wasser. Dann wäre diese Aussage, diese Basis der Evolutionstheorie völlig falsch. Das ist nichts mit Contingency, sondern da haben wir ja eine weltweite Katastrophe gehabt. Dann müssen die Erdschichten schneller entstanden sein? Das ist also die ganz entscheidende Frage eigentlich an der Frage, ist eigentlich die Erde 4 Milliarden Jahre alt? Ihr wisst jetzt, warum sie 4 Milliarden Jahre alt ist, weil die Forscher mit diesem Contingency Approach an die Ablagerung gehen und sagen, was ich heute beobachtete, so wenig, deswegen ist sie 4 Milliarden Jahre alt. Das ist deren eigener Approach. Die können nicht beweisen, dass es 4 Milliarden sind oder 2 Milliarden. Ja? Hat es eine Sintflut gegeben, dann sind diese Ablagerungen viel schneller entstanden und kommen auch auf viel kürzere Zeitannahmen. Interessant da ist, ein Buch, das ich nicht da hinten liegen habe, das habe ich nämlich nur auf meinem E-Book-Reader, kann man aber kostenlos im Internet sich runterladen. Da gibt es einen deutschen Wissenschaftler, der hat Sintflutlegenden und Sprachverwirrungslegenden gesammelt. Ja, das ist gar kein Christ gewesen, sondern ist einfach ein Naturforscher. Und er hat halt festgestellt, dass Sintflutlegenden überall in der Welt vorkommen. Und es gibt 120 Sintflutlegenden auf jedem Kontinent. Und auf jedem Kontinent eine Sintflutlegende. In unterschiedlichsten Völkern. Die sind natürlich alle anders, variieren, aber sie haben alle die komplette Vernichtung der Erde, nicht nur so eine kleine partielle, sondern die ganze. Es ist natürlich ganz interessant, dass sich anscheinend im menschlichen Gedächtnis, teilweise halt legendenhaften Gedächtnis, so etwas wie eine Sintflut festgehalten haben. So, dass man sich also durchaus die Frage stellen kann, hat es eine Sintflut gegeben, ja oder nein? So, da gibt es jetzt viele christliche Forscher, insofern nehme ich jetzt auch mal uns Christen da leicht in die Kritik. Wenn man so das ein oder andere Buch da liest, da interpretiert gerne der ein oder andere Christ dann auch Dinge rein, wo ich sage, okay, das Gute ist immer, wenn man sich an den wissenschaftlichen Stand, Arbeitsstand dann auch als Christ hält. Man sollte also nicht zu viel spekulieren. Also man kann eine ganze Menge darüber spekulieren, wie denn die Sintflut zustande gekommen sein kann, aber da offenbart die Bibel uns nun mal nichts drüber. Ja, wir wissen, es hat eine Sintflut gegeben, wir wissen, dass das kollektive Gedächtnis etwas weiß über eine Sintflut und es stellt sich die Frage, hat es sie gegeben, dann ist die Erde auch nicht 4 Milliarden Jahre alt. So, das ist ein ganz entscheidender Punkt, aber niemand kann die Zeit zurückdrehen zur Sintflut und niemand kann es dort wirklich beweisen, dass es so ist. Aber ich werde euch da noch ein paar andere Dinge zu zeigen. Ziel und Sinn. Ungeplant, ziellos. Eine Evolution ist ja einfach zufällig entstanden und so werden wir wieder zu Asche. Oder das ewige Leben. Gewollt, geplant und wir leben zur Ehre Gottes. Ja, das ist natürlich hier auch ein ganz wichtiger Punkt, wo ich dann, glaube ich, auf der nächsten Slide mein Smartphone wieder anschmeiße. Nein, auf dem übernächsten Slide was zu kommen. Ich zeige euch nochmal was zu diesen Erdschichtablagerungen. Das ist so das zeitliche Modell der Evolutionisten. Wie gesagt, die Evolution steckt ja in vielen Forschungsbereichen drin. Das ist jetzt also hier eher die Geologie. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, einfach nochmal das Konzept zu verstehen, was da drin steckt. Also hier haben wir die Milliarden Jahren Entwicklung. Da gibt es dann also bestimmte Einordnung von diesen Erdschichten. Und hier auf so einem Foto, ich weiß nicht, ob man das hier so gut sehen kann, das ist mal so eine Abbruchkante, wo man dann eben so sieht, dass offensichtlich ja die Erdschichten geschichtet sind. Also man kann schon verstehen, warum die Menschen auf so eine Idee kommen. Dieses Foto ist allerdings auch interessant, weil hier so einen versteinerten Baumstamm drin, der steckt einfach gleich mal so durch 500 Millionen Jahre durch. Ja? Natürlich interessant, wie ist dieser Baumstamm da reingekommen. Vielleicht ist es mit dieser langen Contingency Approach, also es gibt dann halt auch genau solche Dinger, wo man da sehen kann, also ganz sicher können sich die Geologen da auch nicht sein, dass das immer so alles so ganz langsam gebildet wurde, weil das sind irgendwo halt mehrere hundert Millionen Jahre und da steckt da halt einfach so ein Baustamm drin. Also anscheinend ist das nicht immer so. So, hier diesen Erdschichten, das ist dann auch wichtig zu wissen, weil die Evolutionstheorie und diese Geologie hängt stark miteinander zusammen. Die forschen also in den Erdschichten, dann hat man dann festgestellt, dass in diesen Erdschichten halt unterschiedliche Tiere vorkommen. Und das ist vermeintlich von den alten Erdschichten nach oben eine Höherentwicklung gibt. Das ist ja das, was Darwin dann so entdeckt hat. Das heißt, du buddelst jetzt irgendwo hier und sagst, hier findest du irgendwie noch Dinosaurierknochen und dann findest du sie dann plötzlich nicht mehr. Und dann findest du dort andere Lebeformen und dann buddeln sie da so drin rum und stellen dann fest, okay, da gibt es anscheinend eine Höherentwicklung. Das ist das Modell, was Darwin so für sich erkannt hat. Hier so in dieser Zeit, da das haben wir ein Dino da reingemalt, da entstehen so die Dinosaurier auf. Da sagt man so, okay, so entwickelt sich das alles. Das wird uns teilweise ja auch so in der Schule berichtet. Aber auch dieser Forschungszweig ist ja mittlerweile gut 150 Jahre unterwegs. Die bekommen immer mehr Probleme. Man nennt hier im Kambrium, ist mittlerweile die kambrische Explosion. Weil man ganz am Anfang der Meinung war, ja, die Tiere, die entwickeln sich da alle höher. Nur mittlerweile findet man auch die höher entwickelten Tiere alle auch in den tieferen Regionen. Also je mehr man buddelt, desto mehr verbuschen die Stammbäume. Mit Busch meine ich Stammbäume, habt ihr alle im Biologieunterricht irgendwo gehabt. Da entwickelt sich eins zum Höher und immer höher. Ja, aber mittlerweile findest du die höheren alle auch unten. Dann hast du also unten eigentlich alle und dann entwickelt sich das eigentlich höher. Dumm gelaufen. Das also auch zum Beispiel der menschlichen Entwicklung, da gibt es ja immer so die Frage, wann ist eigentlich der Homo sapiens entstanden? Ja, und wann sind denn eigentlich diese Affen da gewesen? Und heute Homo erectus und also diese Leute, die haben vor 100.000 Jahren heute alle parallel gelebt. Also früher war das mal, das waren mal die Vorgänger von uns Menschen, heute leben die eigentlich parallel. Also eigentlich hat sich da keiner aus dem anderen entwickelt. So, also die Evolution hat da durchaus, je mehr sie forscht, auch immer mehr Probleme aus ihrer Sicht aufgetan. Wir Christen brauchen da kein Problem haben, weil wir haben ja die Bibel und können der Bibel vertrauen. Mit der Sintflut ist das ganze Thema eh Quatsch. So. Ich will heute aber nicht, wie ich ja sagte, eingangs über die Evolution herziehen oder lästern, sondern ich möchte ja euren Glauben im Wesentlichen festigen und stärken. Und ich will einfach mal in der Bibel auf einige Sachen hinweisen, die vielleicht einfach mal bemerkenswert sind. Also Schöpfung, Sündenfall, Sintflut haben wir jetzt gerade schon ausführlich darüber gesprochen. Josua und 2. Könige. Also zwei interessante Stellen. Einfach nur mal, wie ich oben geschrieben habe. Die Bibel ist kein wissenschaftliches Buch. Aber sie beinhaltet manchmal Dinge, die sind bemerkenswert. So, wir schlagen mal Josua 10, 12 und 13 auf. Ich ahne, ich muss schon wieder selber lesen. Da muss ich auch selber aufschlagen. Damals redete Josua zu dem Herrn an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Kindern Israels hingab und sprach vor den Augen Israels, Sonne steh still über Gibeon und du Mond im Tal Ajalon. Und die Sonne stand still und der Mond blieb stehen, bis die Nation sich an ihren Feinden gerächt hatte. Und die Sonne blieb mitten am Himmel stehen und eilte nicht zum Untergang, ungefähr einen ganzen Tag. Interessant, da haben wir also einen 48-Stunden-Tag. Jeder Arbeitgeber wird sich freuen, jeder Arbeitnehmer wird fluchen. Auch hier mussten die Israeliten Überstunden im Krieg machen. 48 Stunden, aber die Sonne ist stehen geblieben. Also, in der Bibel stehen auch Dinge drin, wo wir sehen, da hat Gott eingegriffen. Ja, Gott greift selten ein, sind wenige solche Stellen, aber er hat ja eingegriffen. Hat das Auswirkungen auf die Erde gehabt? Womöglich. Womöglich findet man da auch Erkenntnisse drüber, was also Forscher heute finden. Aber Gott hat das einfach angehalten. Das ist aus unserer, sage ich mal, nicht-christlichen Perspektive schwer nachvollziehbar, wie plötzlich so ein Tag 48 Stunden dauern kann. Aber Gott kann es machen, er hat es getan. Es steht hier in Gottes Wort drin. Dass das Auswirkungen gehabt hat, man kann darüber philosophieren, will ich heute nicht tun, hat es eine Achsverschiebung gegeben? Hat das die Eiszeiten ausgelöst, die jüngeren Eiszeiten im Norden? Ja, könnte man theoretisch sich so vorstellen. Kann sein. Wir finden im 2. Könige 20 eine ähnliche Stelle. 2. Könige 20 ab Vers 8. Und Hiskia sprach zu Jesaja, welches ist das Zeichen, dass der Herr mich heilen wird und dass ich am dritten Tag in das Haus des Herrn hinaufgehen werde? Und Jesaja sprach, dies wird dir das Zeichen sein von Seiten des Herrn, dass der Herr das Wort tun wird, das er geredet hat. Soll der Schatten 10 Stufen vorwärts gehen oder soll er 10 Stufen zurückgehen? Und Jehiskia sprach, es ist dem Schatten ein leichtes, 10 Stufen zu fallen. Nein, sondern der Schatten soll 10 Stufen rückwärts gehen. Da rief der Prophet Jesaja zu dem Herrn und er ließ den Schatten an den Stufen, die an den Sonnenuhr, den Ahas hinuntergehen, waren um 10 Stufen rückwärts gehen. Das heißt also, hier gibt es jetzt quasi so eine Sonnenuhr und einen Dialog zwischen Jesaja und Hiskia. Und er sagte also, okay, wenn die Sonnenuhr, die bewegt sich da mal vorwärts, ja, das ist ja jetzt kein Zeichen des Herrn, dann lass sie doch mal rückwärts gehen. Also in Anführungszeichen, der Tag ist auch gerade wieder länger geworden. Auch da mussten die Leute wieder Überstunden machen, die Arbeitgeber haben sich wieder gefreut. Also wir haben 2 solche Bibelstellen, wo Gott in das, sag mal, Geschehen der Erde übernatürlich eingegriffen hat und wo wir davon ausgehen können, dass wenn er das getan hat, es auch entsprechende Wirkung auf der Erde gehabt haben wird, was wir vielleicht auch in der Geologie dann hin und wieder finden. Auch immer gerne zur Evolution, weise ich auch mal gerne darauf hin, Hiob 40, Vers 15. Kennt einer die Dinosaurier in der Bibel? Andi, hast du schon über die Dinosaurier in der Bibel gepredigt?
Im Grundkurs auf jeden Fall.
Im Grundkurs auf jeden Fall. Dann sind ja die Dinosaurier hier bekannt. Das ist auch im Grunde ganz interessant, deswegen ist es immer gut, manchmal eine Bibelübersetzung auch mal anders zu lesen, weil der Luther hat diese Stelle dadurch versaut, dass er da einfach Nilpferd geschrieben hat. Aber es geht dort um 2 Tiere. Ich rede jetzt nur über den Behemoth. Jesaja 40, Vers 15, das ist aber länger. Sieh doch den Behemoth. An der Stelle schreibt Luther das Nilpferd. Aber das Tier heißt dort Behemoth. Kein Mensch weiß, was das für ein Tier ist, aber ihr müsst jetzt einfach mal genau zuhören. Was ist denn das? Wie klingt das denn, das Tier? Den ich mit dir gemacht habe, er frisst Gras wie das Rind. Sieh doch seine Kraft in seinen Lenden und seine Stärke in den Muskeln seines Bauches. Er biegt seinen Schwanz wie eine Zeder. Weiß einer, was eine Zeder ist? Das ist ein Baum, 40 Meter hoch. So, gibt auch kleine Varianten, vielleicht nur 20 Meter hoch. Also Nilpferd schwer, diesen 20 Meter Schwanz anzudichten. Also hier wird ein Tier beschrieben mit einem Schwanz wie eine Zeder. Die Sehnen seiner Schenkel sind verflochten. Seine Knochen und Röhren, also auch hier das Interessante, ja, die Sehnen sind verflochten, geflochtene Sehnen. Das haben wir bei Tieren heute so nicht. Also offensichtlich ein Tier, was wir heute nicht mehr haben. Aber es wird hier, ich lese das jetzt nicht weiter, weil ich sonst die Zeit wieder reiße. Also wenn wir uns das mal überlegen, werden Tiere beschrieben, auch der Leviathan wird dort beschrieben, der auch eher so einem Drachen- und Dinosaurierwesen ähnelt. Die werden in Hiob beschrieben. Und anscheinend, wenn man über die Sehnen schreibt, also man hat man so ein Tier vielleicht mehr erlegt und gegessen, weil dann weiß man sowas, wie da so diese Sehnen zu Konfiguration sind. Also ganz interessant, dass es, sag ich mal, durchaus hier Tiere gibt. Luther schreibt übrigens über den Leviathan, das Krokodil, wenn ihr das mal später nachlest in Hiob 40, und ihr wird euch klar, das kann kein Krokodil sein. So. Auch sensationelle Bibelstelle, eine wirklich auch immer gern von mir zitierte, da gibt es übrigens auch alttestamentarische Zitate in dem Gespräch Gottes mit Abraham, wenn er ihm sein zukünftiges Volk verheißt. Hebräer 11, Vers 12. Deshalb sind auch von einem, und zwar Erstorbenen, geboren worden, wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Also hier geht es jetzt um die Nachfolger Christi, ja, dass wir sehr große Schar werden. So, das Interessante ist jetzt, hier wird sogar der Vergleich direkt gemacht mit Sand am Meer und Sterne am Himmel. Weiß einer, wann das Teleskop erfunden wurde? Ich weiß es ja selber auch nicht so genau, irgendwo so 1600, ja, da wird das Teleskop erfunden. Bis dahin sehen die Menschen 6000 Sterne. Man sieht 3000 pro Erdhalbkugel. Das kann das menschliche Auge wahrnehmen. Die griechischen, die griechischen ältesten Sternkarten existieren aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Das sind alle diese 3000 Sterne, die man von deren Halbkugel aussieht, benannt. Ja, die Sternkreiszeichen, die wir kennen, die dienten zur Orientierung, damit man so ungefähr weiß, wo es ist. Und diese Sterne haben einen Namen. Man sieht 3000. Das ist ja schon komisch, wenn in der Bibel ohne Teleskop der Vergleich gemacht wird, die Anzahl der Sterne, die der Sand am Meer. Weil, als wir dann das Teleskop unter Kopernikus hatten, da wusste man, man hat ungefähr 12.000 Sterne. Also man hat, das war nicht so ein tolles Teleskop, das war ja scheiße. Heute hat man deutlich bessere und sieht Milliarden wie der Sand am Meer. Das wissen wir eigentlich erst heute. Aber die Bibel weiß das schon im Neuen Testament. Und wir wissen es auch bei Abraham, da wird der Vergleich auch schon verwendet. Also wir wissen das auch schon 2000 Jahre vorher. Oh, das ist ja interessant. Das muss doch wohl irgendwo in der Bibel eine Information geben, die mehr wusste, als was das menschliche Auge sah. Dann ja auch ganz interessant in vielen, wenn man sich so mit Geschichte beschäftigt, da sind die Griechen, die griechischen Sagen, die kennt ihr wahrscheinlich auch alle, ja? Die griechischen Sagen, sag ich mal, das sind alles Märchen und Legenden. Ja, Ilias und die Odyssee. Man sieht, da steckt ein wahrer Kern drinne, aber eigentlich ist das alles ziemlich ersponnenes Zeug. So, ich weiß nicht, ob man einen Herodot gelesen hat. Auch so ein ähnlicher Schreibstil. Griechischer Geschichtsschreiber, sehr viel Fantasie behaftet. Er ist irgendwie 30 Tage um Babylon gewandert. Babylon wurde ausgegraben. Also ganz ehrlich gesagt, da braucht man niemals 30 Tage drumherum. Das kann man auch in einem Tag schaffen. Also Herodot ist auch ein kleiner Übertreiber und Fantasierer. Aber es gibt schlicht und einfach bestimmte historische Quellen, die sind besonders glaubhaft. Dazu zählt eben wieder unsere Bibel. Ja? Es gibt von allen historischen Quellen kein genaueres und präziseres als die Bibel. Alle historischen Könige, die genannt werden, sind historisch entdeckt worden, also in der Archäologie. Alle Städte sind entdeckt worden, die Schlachten, die Kriegen, alles, was da drin steht, ist wahr. So, wir finden bei den griechischen Autoren mythische Bilder von der Erde als eine Scheibe, die auf irgendeiner Schildkröte, aber das war glaube ich ein Computerspiel, wieder kennen wir die Computerspielfrage, wie heißt dieses Spiel, wo die Erde auf der Schildkröte ruht? Weiß nicht, irgend so ein Scheibenfeld, glaube ich, ne?
Das ist ein Buch.
Ist das ein Buch? Ach, vor meiner Zeit. So, wir gucken mal Hiob 26, Vers 7. Was sagt eigentlich Hiob? Wir haben eben schon von den Dinosauriern gehört, von Hiob. Jetzt lernen wir noch was über die Erde. Und er spannt den Norden aus über der Leere und hängt die Erde auf über dem Nichts. Ja? Also erstens, wir finden in der ganzen Bibel keine Scheibe. Die Erde ist in der Bibel nie eine Scheibe. Sie dreht sich, die Sonne dreht sich nie um die Erde, sondern wir finden hier Wahrheit. Ja? Die Erde hängt im Nichts. Das wissen die Menschen eigentlich erst seit 100 Jahren. Das ist so die Erkenntnis, im Weltraum ist nichts. Ja? Und in der Bibel steht das bei Hiob, eins der älteren Bücher im Alten Testament. So. Also wie gesagt, mein Ziel heute ist nicht, die Evolution zu kritisieren. Und ich empfehle euch, das auch nicht zu machen, das bringt nichts. Menschen, die wirklich an die Evolution glauben, sollen an die Evolution glauben. Ich möchte euren Glauben stärken. Hier seht ihr einige Dinge, wie gesagt, kein wissenschaftliches Buch, aber doch starke Hinweise, dass dieses Buch geschrieben wurde von jemandem, der deutlich mehr Informationen hatte, wie die Dinge sind, als die meisten Menschen es so denken. So, jetzt kommen wir zu einigen Argumenten aus dem Kreationismus. Und ich möchte einfach mal, ich habe mich mit vielen Zeug da beschäftigt. Für heute Abend habe ich nicht alles mitgebracht, aber ich wollte einfach mal auf einiges hinweisen. Keine Ahnung, ob jemand von euch das Thema in Zukunft auch mal interessieren wird. Das ist schwer, in dem Thema einen Überblick zu finden. Es gibt viele blöde Beispiele, die Christen kreieren. Wenn man wissen möchte, wo die blöden Beispiele der Christen liegen, dann muss man sowas lesen wie Richard Dawkins, der Gotteswahn. Ja, Richard Dawkins, so ein dickes Buch, war mal so vor, weiß ich gar nicht, 7, 8 Jahren in den Bestsellerlisten. Der Richard Dawkins ist Evolutionsbiologe und ich sag mal militanter Atheist. Militanter Atheist und fällt gerne über die Christen her und über den Kreationismus. Und er hat dort auch viel Kanonenfutter in seinem Buch verarbeitet, weil die Christen leider auch viele blöde Beispiele bringen. Ja? Und wenn man sich damit anfängt zu beschäftigen, ist es leider so, am christlichen Buchmarkt, würde ich mal sagen, ist es 50-50. Also es gibt leider auch viel Quatsch. Und das ist traurig. Ich habe hier unten aus meiner Sicht eine der besten Quellen, wo wir deutschsprachigen Raum uns bedienen können. Das ist unter wort-und-wissen.de. Andi, darf ich diese E-Mail-Adresse auch im Namen der Arche empfehlen?
Absolut.
Oh, absolut. Also da tun sich christliche Wissenschaftler zusammen und erforschen bestimmte Gebiete. Eben aus dieser Brille, wie passt das mit der Bibel zusammen? Nicht aus der Brille, wir wollen die Evolution niedermachen, sondern wir haben unser eigenes Modell. Ja, dazu müssen wir nicht das andere schlecht machen. Das steht uns Christen eh nicht an. Ja, sollte uns Christen eh nicht anstehen. Genau, da wollte ich eigentlich nur so eine Bibelstelle lesen. Lass mich das mal kurz hier suchen in meiner Präsi. Ja, 1. Petrus 3, Vers 15 und 16. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Das ist ja also, wenn irgendeiner euch nach eurer Hoffnung fragt, weil ihr so lebt, wie ihr lebt. Und ganz ehrlich gesagt, euch interessiert das vielleicht nicht, aber wir als Eltern bekommen über euch als Jugend immer viel tolles Feedback. Und ich bin total stolz auf unsere Arche-Jugend, weil man hört, wenn ihr irgendwo seid, dass andere sagen, ey, die sind ja anders. Ja, anders als andere Jugendliche. So, und dann wird euch ja vielleicht mal nach eurer Hoffnung gefragt. Ja? So. Und dann heißt es aber, und jetzt könnte man hingehen und sagen, Evolution, alles Quatsch, alles Blödsinn. Nein, das wollen wir nicht. Ja, sondern, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Also nochmal, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung, die in euch wohnt, fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Ja, also ich möchte euch dazu ermutigen, mit Sanftmut und Ehrerbietung nicht den anderen niedermachen, sondern von euren Überzeugungen reden. Der von euch überzeugt ist von der Bibel, der kann einige dieser Argumente, die ich genannt habe, nennen und zeigen, ja, die Bibel ist wahr. Und das glaube ich. Ja, so lass Gott wirken in ihm, dass er die Wahrheit der Bibel erkennt. Genau, das glaube ich ist eine... Ja, ich finde nochmal Lukas 12, Vers 12. Denn der Heilige Geist wird euch in jeder Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Ja, also wenn ihr so der Meinung seid, ach, was soll ich denn sagen? Ich sage bestimmt das Falsche. Wenn wir im Gebet darauf vertrauen, dass wir Menschen von unserem Glauben, von unserer Hoffnung zeugen wollen, dann wird Gott uns schon die richtigen Worte und Gedanken geben. Und Gott muss eh wirken, weil wir ja wissen, der Glaube kommt aus der Schrift. Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber ist durch das Wort Christi. Also bitte, nicht die Menschen mit der Evolution bekehren. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Aber auf jeden Fall könnt ihr dort ein starkes Vertrauen haben. So, ich habe mich mit vielen Dingen beschäftigt und ich glaube, wenn ein anderer sich damit beschäftigt, kommt er zu anderen Erkenntnissen. Ich fand diese Themen, das sind Stärken im Kreationismus. Stärken meine ich, da kannst du auch mal mit einem hartgesottenen Wissenschaftler drüber diskutieren und er findet dort auch keine guten Argumente. Ja? Ich hänge aber mein Glauben übrigens nicht an den Stand der Wissenschaft. Mein Glaube basiert auf der Bibel und dem Vertrauen auf Gott. Glaube kann man nicht beweisen. Ich würde heute keinen Gottesbeweis liefern. Das wäre ja auch falsch. In dem Moment wäre ja, Glaube wird ja aufhören. Ja? Glaube schließt ja Beweis aus. Ich habe jetzt hier mal begonnen, dieses mit Werner Heisenberg, einer der Begründer der Quantenphysik, der modernen Quantenphysik, Zeitgenosse von Albert Einstein und Planck. Der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft führt zum Atheismus, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Also, ich sag mal, Heisenberg ist wirklich ein bedeutender Wissenschaftler und er war Christ. Heute tun viele Wissenschaftler so, gerade der von mir vorher zitierte Dawkins, argumentiert, zwar er sagt es so nicht, aber er lässt es quasi so anklingen. Wie kannst du eigentlich heute noch an sowas wie die Bibel glauben? Alle Wissenschaftler glauben doch nicht mehr an die Bibel. So, ist das wahr, dass alle Wissenschaftler nicht an die Bibel glauben? Geht mal auf wortundwissen.de, dann stellt ihr fest, also es geht um eine ganze Menge Wissenschaftler an Gott. Und wer ist eigentlich dieser Dawkins, dass er meint, dass die Wissenschaftler gepachtet haben zu beurteilen, ob es Gott gibt oder nicht? Gehen wir 100 Jahre zurück, da finden wir die berühmtesten und bekanntesten Wissenschaftler überhaupt, die haben fast alle an Gott geglaubt. Ja? Also gehen wir 100 Jahre zurück, glauben eh alle Wissenschaftler an Gott. Also hat damals Gott existiert. Und jetzt, wo die Wissenschaft nicht mehr dran glaubt, existiert er nicht mehr. Ist also die Existenz Gottes abhängig von der Meinung der Wissenschaft? Ich glaube nicht. Also Gott ist da, ob die Wissenschaftler daran glauben oder ob die Wissenschaftler da nicht dran glauben. Also das Argument, das man häufig im atheistischen Bereich hört, so, wir sind doch intelligent und ihr glaubt dann noch an das Märchenbuch, das ist blöd. Ja, das ist eigentlich gar kein. Also fairer wäre da das Argument des Agnostikers, der sagen würde, es kann Gott geben, aber vielleicht auch nicht. Ja, das wäre sozusagen, würde ich auch noch akzeptieren. Aber so dieser militante Atheismus, der verbreitet sich heute leider sehr stark. Aber vor dem braucht ihr keine Angst haben. Ihr könnt, wenn ihr Lust habt, mich mit diesen Themen beschäftigen. In zwei dieser Themen steige ich gleich mal ein. Muss ich mich mal beeilen. So, Grundtypenbiologie. Eigentlich ein ganz spannendes Thema. Ich gleich noch einen Slide zu. Informationsmodell werde ich mehr drüber sagen. Sprachentwicklung habe ich keinen Slide zu, deswegen sage ich zwei Sätze zu. Tolles Buch, Herkunft und Entwicklung der Sprachen. Also Biologie lehrt uns, dass wir ja vom Affen irgendwie vom Grunzen zu einfachen Wortsätzen kommen und dann immer kompliziertere Sätze bilden können. Jetzt ist es so, dass man ja historische Schriften findet. Also zu den ältesten Schriften gehört dann zum Beispiel das Ägyptische und das Griechische. Das kann man dann über Jahrtausende verfolgen. Jetzt ist das aber so, dass wir feststellen, je älter die Sprachen werden, desto komplexer sind sie. Also unsere Sprache ist verglichen mit historischen Sprachen relativ trivial. Früher hat man deutlich mehr Kasi, also wir haben ja unsere vier, ne? Genitiv und so weiter, brauche ich glaube ich jetzt nicht erwähnen, ich wollte hier nicht in Deutschunterricht einsteigen. Es gibt die Präfixe und Suffixe, ja, also gangen, gegangen, ja, damit drückt man eine Zeitform aus, er ging, gegangen, man drückt eine Zeitform aus, wir drücken also heute mit Präfixen und Suffixen Zeitform aus oder Einzahl, Mehrzahl oder wie es da und so weiter. In alten Schriften, also alten Sprachen, konnte man damit ausdrücken, in welcher Beziehung man zu ihm steht, wie das Wetter gerade ist, wie es einem persönlich gerade geht, mit Präfixen, Suffixen. Also einfach das Verb und einfach ein unglaublich komplexes, super interessantes Buch, habe ich da auch mit, von Roger Livy, Herkunft und Entwicklung der Sprachen. Sensationell, da hat er seine Doktorarbeit mitgeschrieben zu dem Thema. Ein ganz starkes Indiz dafür, dass die Bibel wahr ist. Denn in der Bibel würden wir erwarten, aus dem Sündenfall ganz grundsätzlich, dass alles schlechter wird. Ja, wir leben ja in der gefallenen Schöpfung. Ja, und da ist keine höhere Entwicklung. Und die Evolution setzt eigentlich in allen möglichen Dingen immer höhere Entwicklung. Höhere Entwicklung zum Beispiel in der Sprache. Aber ist nicht so. Kann man also nicht sehen. Starkes Argument der Kreationisten. Quantenphysik, auch wieder beim Thema Wissenschaftler und Christen. Atheisten finden wir ganz stark bei den Evolutionsbiologen, ganz klar, weil die glauben an Evolution. In der Quantenphysik, da finden sie den höchsten Teil an Christen, weil die, die sich mit Quantenphysik beschäftigen, stellen eigentlich fest, das ist alles göttlichen Ursprungs. Also der CERN da in der Schweiz, habt ihr schon mal gehört, dieser Teilchenbeschleuniger, das sind heute ja die teuersten, größten technischen Einrichtungen, die drehen sich an Quantenphysik. Weil das materialistische Weltbild eines Einsteins, ja, hat sich nicht bestätigt. Heisenberg war der Begründer der Quantenphysik, Einstein war der Begründer der klassischen materialistischen Weltbildes. Und das war eigentlich mehr so der Gedanke, dass ein Atom irgendwo aus Teilchen besteht. So, als ob wir so Krümel haben und dann fliegen die Krümel da drumherum. Also so wie wir sagen, da ist die Sonne und dann dreht sich die Erde da drum und die anderen Planeten und da gibt es Anziehungskräfte. Geht man aber heute in das Atom hinein, stellt man fest, dass das so da gar nicht funktioniert. Ja, es funktioniert ja gar nicht so. Eigentlich wird das Atom auseinanderfliegen. Es ist zu wenig Masse da. Es funktioniert eigentlich gar nicht. Ja, wenn man die gesamte Menschheit in der Materie, also eben sagt man ja so, oh, Materie ist ja alles hier dicht und kommt man gar nicht durch. Daraus ist so auch der Gedanke entstanden, so ein Atom ist eher so wie Rosinen in einem Kuchen. Aber im Grunde ist es nicht so, sondern wir sind eigentlich leer. Alle Menschen, 7 Milliarden Stück zusammen. Was, weiß einer, wie viel Materie wir ungefähr haben? Passt in den Fingerhut, man kann auch noch schütteln, da ist noch Luft drin. Das ist die tatsächlich beobachtete Materie. Faszinierend. Die Quantenphysik kommt also auf Erkenntnisse, dass das, was da ist, eigentlich alles hohl ist. Das ist also irgendwo so ein Atomkern und der zerfällt dann immer mehr in Quanten und Quanten und wird immer kleiner und eigentlich sind es nur Energien. Ja, also das, was wir als Materie wahrnehmen, ist gar nicht so fest, wie es ist. Also Quantenphysik, super spannendes Thema, lohnt es sich mit zu beschäftigen. Und das Interessante ist, Quantenphysiker sagen heute, also es muss es jetzt stark verkürzt, bei verkürzt wird es immer komplex, ich sollte es einfach halten, deswegen wird das Quantenphysik-Thema eigentlich auch weggelassen. Aber mal Schrödingers Katze, wenn man Lust hat, mal nach Schrödingers Katze zu googeln oder nach verschränkten Teilchen, super spannend, sich damit zu beschäftigen. Und dann stellt man halt fest, dass es Teilchen gibt, die miteinander kommunizieren, also die sich immer gleich bewegen. Diese zwei Teilchen bewegen sich immer gleich. Wenn die miteinander kommunizieren würden, dann müssten sie über Lichtgeschwindigkeit kommunizieren. Das geht nach Einstein ja nicht, es gibt ja nichts über Lichtgeschwindigkeit. Der Quantenphysiker erklärt das heute wie folgt. Das, was wir sehen als Materie, ist das Kondensat von Information und Energie der vierten Dimension in der dritten Dimension. Das Tolle an dem Satz in der Quantenphysik ist, das sagen Nicht-Christen ja in der Quantenphysik, damit führen die quasi einen Gott ein. Und das ist auch genau das, was ich auch glaube. Ob ich das jetzt Dimension 4 nenne, aber aus einer anderen Dimension, Gott ist aus einer anderen, Gott ist transzendent. Gott ist überall. Ja, der Satan nicht. Da können wir bei Hiob lesen. Wo kommst du denn her? Hier rumgezogen auf der Erde. Der Satan konnte nicht überall sein. Bei Daniel lesen wir vom Engel Gabriel, Michael, ich wurde noch aufgehalten da im Kampf mit dem Engel der Perser. Und also die sind nicht transzendent, nicht überall. Nur Gott ist transzendent. Er ist überall, zu jeder Zeit. Und die Quantenphysik hat es jetzt erkannt. Sensationell. Also eigentlich hat die Quantenphysik den Gottesbeweis eingeführt, weil ein vierdimensionales Wesen kann man sich schwer vorstellen. Und dann noch mit dem Witz Information und Energie. Also das Kondensat ist das, was wir Materie nennen. Und nochmal, Quantenphysik ist heute der physikalische Bereich, der mit den meisten Forschungsgeldern unterstützt wird. Und da werden Nobelpreise gewonnen, nicht im materialistischen Weltbild, weil das ist so nicht richtig. Moral und Ethik, super spannend, habe ich auch Slides zu da, werden wir aber nicht mehr schaffen. Ist aber auch ganz toll, sich Gedanken darüber zu machen, sich damit zu beschäftigen, über die Quellen der Moral und Ethik. Das können Sie im Grunde heute, könnt ihr das alles sehen, wenn ihr Zeitung liest, ob es um das, was weiß ich, die Wirtschaft geht, welche Moral folgt eigentlich irgendeine, welche Ethik folgt eigentlich heute eine Wirtschaft. Wir sehen also die Wirkung, wenn die atheistischen Züge größer werden, dass wir schlicht und einfach andere Probleme in der Gesellschaft bekommen. Ja, und viele Atheisten heute argumentieren gerne, ja, die Christen, die haben doch da im Mittelalter irgendwie diese Kreuzzüge gemacht. Ja, also ich sage dann auch sowas dann immer gerne, ja, wir haben ja auch schon atheistische Modelle gehabt, der Nationalsozialismus, der Stalinismus, das waren auch schon Ansätze, wo man die Moral und Ethik ganz anders erklärt hat. Das hat die meisten Tote im Moment in unserem Jahrhundert gefordert. Also Moral und Ethik ohne Gott, ohne eine Bibel. Ja, selbst die Philosophen, die die Bibel kritisiert haben und die Kirche kritisiert haben, muss man auch mal genau lesen, wenn man Philosophen liest, die kritisieren in der Regel die Kirche und nicht die Bibel. Ja? Also, aber auch da will ich jetzt nicht zu weit abdriften. So, Schwächen, junge Forschung, weniger Wissenschaftler. Ja, die Evolutionsbiologen sind uns 100 Jahre voraus. Die haben halt schon mehr geforscht. Es sind nicht so viele Christen, die sich jetzt gezielt aus dieser christlichen Perspektive betrachten. Ja, wir haben viel mehr Forscher, die irgendwo in Evolution, irgendwelchen staatlichen Geldern. Für christliche Forschung gibt es keine staatlichen Gelder, es sei denn, es handelt sich um Quantenphysik. So, diese Fossilschichtung ist schwer zu erklären. Ja, man findet dort Fossilien, würde ich auch sagen, würde ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster legen, das tun einige christliche Autoren. Ich habe dort Erklärungsansätze geliefert, am Ende des Tages, in einer Sintflut, boah, wieso haben sich die da so geschichtet, in der Sintflut, boah, Ich mag da keine Spekulation drüber abmachen, wobei ich auch mal so am christlichen Stammtisch dann ja auch sagen würde, ja, die dümmsten Tiere sind zuerst gestorben und die intelligenteren sind halt länger geschwommen und der Mensch ist am Ende von den Fischen gefressen worden, weil er einfach nicht ansedimentiert wurde. Aber das ist dann auch mehr so zum Spaß. So, die ersten beiden Themen wollte ich heute dann nochmal vertiefen. Das ist also mal das Thema Mikroevolution und Makroevolution. Das ist eins von den starken Themen aus dem Kreationismus, was übrigens tatsächlich so Stück für Stück auch in die Biologie einzieht. Darwin hat ja im Grunde erkannt, dass es den Darwin-Fink, im Biologieunterricht musste sich wahrscheinlich jeder damit mit den Darwin-Finken auseinandersetzen, hatten die Finken unterschiedliche Schnabelformen, weil sie sich unterschiedlich ernährt haben, in unterschiedlichen Bereichen aufgewachsen sind. Unsere Kreationisten von Wort und Wissen, wie gesagt, wie auch tolle Bücher da hinten liegen, die haben im Grunde erkannt, das ist Mikroevolution. Mikroevolution heißt, in unserer DNA ist diese Vielfalt des Lebens angelegt. Ja, wir sehen das in der Tier- und Pflanzenzucht, hier am Beispiel von Hunden mal gesehen. Wir sehen, das sind irgendwo war es mal ein Wolf und dann gibt es ganz viele Hunde. Aber jeder, der so mit Hundezucht sich beschäftigt, weiß, der ist immer noch der Stärkste. Da steckt sozusagen alles noch drin. Ja, die Zuchten, da züchtet man immer irgendeine Eigenschaft hoch, aber verliert dafür andere. Das sieht man dann in der, ich sag mal, Tomaten haben irgendwann mal die Holländer so toll gezüchtet, sahen toll aus, schmeckten aber nicht mehr. Man gemerkt, okay, die will keiner. Oder Rosen hat man gezüchtet und dann dufteten sie plötzlich nicht mehr, sahen toll aus. Also man verliert manchmal dann bei der Zucht bestimmte Funktionen. Und je mehr man die DNA kombiniert, desto stärker ist sie eigentlich. Aber das ist also die Mikroevolution. Das ist das, was man beobachten kann. Ja? Also wichtig für euch zu wissen, das kann man, glaube ich, auch nicht einfach merken, Mikroevolution, das ist das, was es wirklich gibt, aber das ist das, was in der DNA drinsteckt und was auch völlig kohärent ist mit dem, was in der Bibel steht. Die Makroevolution, hier an dem Beispiel des fliegenden Hundes, die Makroevolution ist nie beobachtet worden. Die gibt es nicht. Da können die Forscher auch forschen, wie sie wollen. Da gibt es zum Beispiel den Professor Scherer, ist Christ und ist Molekularbiologe. Die forschen gezielt, züchten Bakteriengenerationen und gucken immer wieder, wie sich der Gencode verändert. Und er sagt, da gibt es auch ein tolles Video, das habe ich auch mitgebracht, der sagt, der hat mehr Bakterienkulturen gezüchtet als Lebensgeneration in den Milliarden Jahren eigentlich auf der Erde gelebt haben. Und es gibt nur die Erkenntnis, Mutation ist etwas Negatives. Es gibt keine positive Mutation. Jetzt bemühen dann Christen gerne die mathematische Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das mache ich bewusst nicht, weil das sehr, sehr schwierig ist. Da braucht man, sag ich mal, viel Intellekt, um das richtig anzugehen. Da gehen leider Christen manchmal schlecht mit um. Würde ich also euch nicht so raten. Aber man kann das vielleicht mal erwähnen. Natürlich wird es irgendwann unwahrscheinlicher, dass sowas überhaupt entsteht. Aber es ist kein starkes Argument, damit zu argumentieren. Das würde zu weit führen. Warum nicht? So, also die Höherentwicklung, die Bildung neuer Funktionen und Arten kann nicht beobachtet werden. Und damit ist es keine Naturwissenschaft. Ja, die Evolution nimmt immer gerne für sich in Anspruch, naturwissenschaftlich zu sein. Und das ist sie in vielen ihrer Phasen auch. Sie beobachtet Dinge, wenn ich also sage, die Erdschichten und die da drin eingelagerten Fossilien, das kann man ja beobachten, das ist ja auch Naturwissenschaft. Aber der Hauptmechanismus für die Vielfalt des Lebens, die wir haben, ist nicht zu beobachten. Das ist ganz wichtig, denke ich, an diesem Punkt. So, das war Mikro-Makro-Evolution. Jetzt kommt so mein Lieblingsargument, das benutze ich eigentlich immer. Also, wenn ich sage, ich benutze das immer. Ich habe viel mit Menschen zu tun, denen ich gerne mal von meinem Glauben erzähle und mir begegnen häufig Menschen, die dann intellektuelle Probleme auch haben. Ja, wir können uns an jeden freuen, den Gott irgendwo zum Glauben ruft und wir können das sonntags immer wieder erleben, wenn Menschen zum Glauben kommen und getauft werden. Das sind die unterschiedlichsten Wege. Da ist mal das Gespräch hier gewesen und dort, am Ende ist es immer Gottes Wort. Aber manchmal begegnen auch Menschen, mit denen kannst du über den Glauben gar nicht reden, weil die das sofort als Märchenbuch wegtun. Also ich benutze solche Argumente eigentlich mal als intellektuellen Einstieg, die Menschen wieder hinzuführen, die Bibel mit anderen Augen zu sehen. Das ist so eins meiner Lieblingsargumente. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert vielleicht. Und Habe ich noch ein bisschen Zeit? Okay. Also, aber es ist vom Prinzip eigentlich doch nicht so kompliziert. Wir haben einen Sender und einen Empfänger, links und rechts in diesem Bild, und wir haben eine Information. Das ist ja genau das, was wir jetzt machen. Ich sende hier gerade Information und ihr hört sie. Diese Information erfolgt auf der Ebene der Statistik, ist diese Information vollständig. Wenn ich so reden würde, ist sie nicht vollständig, also statistisch nicht vollständig, dann würdet ihr es nicht verstehen. Ja? Syntax, ist der Code verstanden? Ja? If I would talk English now, I don't know if everyone would be able to follow me. Also Syntax, deutsche Sprache, nicht schlecht, dann könnt ihr mehr verstehen. Semantik, ja, wenn ihr so drei Wortfitzen findet. Peter liebt Petra. Drei Wortfetzen, da weiß man aber nicht, ob Petra Peter liebt oder liebt Peter die Petra oder Petra den Peter, keine Ahnung. Wenn man drei Zettel findet, weiß man es nicht. Also die Semantik muss passen. Das Handlung und das Ziel lasse ich für heute Abend mal raus. Aber wichtig einmal zu verstehen, eine Information, genau das, was wir gerade machen, ich rede mit euch, ich sende eine Information, dann funktioniert das nur, wenn die Information vollständig ist, wenn sie verstanden wird und wenn sie eine semantische Bedeutung hat. Dann könnt ihr es verstehen. Und das ist die naturwissenschaftliche Beobachtung über Information. Ihr müsst nicht immer den Sender kennen. Ja, ich könnte jetzt hier auch ein Radio abspielen, vielleicht wird das dann zu Hause aufgenommen, dann würdet ihr mich gar nicht sehen, dann kennt ihr den Sender gar nicht. Ihr würdet das hören und würdet sagen, es gibt aber einen Sender. Und dann können wir das vielleicht nachforschen, redet zu Andi und fragt ihn, wer hat das Band da eigentlich aufgesprochen? Und dann würden wir irgendwo den Sender feststellen. Das gleiche gilt zum Beispiel für so ein Buch. Hat das eigentlich einen Sender, dieses Buch? Dann blättern wir da vorne rein, dann steht da irgendwo was vom irgendeinem Verlag und der hat das dann gedruckt. Also, wir können naturwissenschaftlich, ist ja immer, dass wir Dinge beobachten. Ja? Und wenn wir Dinge beobachten, naturwissenschaftlich beobachten, dann lernen wir, dass jede Information einen Sender hat. Jede Information hat einen Sender. Das ist eigentlich mal die wesentliche erste Aussage. Wenn wir eine Information hören, ja, dann lernen wir etwas über den Sender, auch wenn wir ihn nicht sehen. Also wer schon mal die Bildzeitung in den Händen gehabt hat, ich hoffe nicht zu viele, und mal ein Thema, das sie behandelt, vergleicht mit einem Artikel in der Zeit zum gleichen Thema. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, Aussagen über die Qualität des Senders, Intelligenz, Ideenreichtum, Geschick. Wir lernen etwas über den Sender von der Information. Ja, wir haben häufig nur Informationen und wir lernen etwas über den Sender, über den tiefen Gedanken, den er gehabt hat, über seine Lösungsmethoden, seine Strategien, seine Technologien, seine Programmierung, sein Erfahrungsschatz, sein Funktionskonzept. Wir lernen etwas über den Ziel, Zweck, Sinn der Information, wenn diese Information ein Ziel beinhaltet. Jetzt wird es vielleicht doch kompliziert, aber ich glaube nicht. Ich werde es versuchen, einfach zu erklären. Wie der XY-Achse, an dieser Achse einfach mal die Komplexität der Information und hier die Häufigkeit der Beobachtung. Jetzt folgt mir einfach mal mit eurem Erfahrungshorizont aus dem ganz normalen Alltag. Ja, die blaue Kurve, gucken wir uns nur die blaue Kurve an. Die blaue Kurve soll einfach nur sagen, und das glaubt ihr mir vielleicht, wenn wir naturwissenschaftlich einfach mal beobachten, Informationen beobachten. Es gibt viele einfache Informationen und dann geht die blaue Kurve runter und komplexe Informationen wenige. Ich mache mal so ein Beispiel, Wikipedia als Gesamtwerk, ja, ist eine unglaublich komplexe Information. Ich glaube, keiner könnte das ganze Wikipedia schreiben. Ich sortiere das mal hier ein. Da ist irgendwo Wikipedia. Der Bauplan einer Saturn 5-Rakete. Ein Autobauplan, die Bild-Zeitung. Ja? Also wir können das über viele Informationen beobachten und die Komplexität dieser Informationen ist, also ich sag mal, es gibt mehr gering komplexe Dinge. Jedes Lied ist eine Information, jede Fernsehsendung, jeder Internetbeitrag, jedes Buch, alles Information. Aber das Gleiche auch, stellt euch vor, Peter und Petra gehen zusammen in den Wald und finden eine Steinformation, da steht drauf, herzlichen Glückwunsch zu eurem Hochzeitstag. Aber nur Steine im Erdboden. Ich will bewusst mal machen, um euren Gedanken dahin zu führen, zu sagen, Information ist natürlich auch schon, wenn ich das Buch nehme, da weiß ich, dass da ein Sender ist. Wenn ich das Buch zeige, dann glaubt ihr, dass da ein Sender ist. Nicht, weil ihr es gelesen habt, also nicht aus der Information selber, sondern weil einfach die Materialbeschaffenheit schon etwas darüber aussagt, dass es einen Sender gibt. Ja, hier ist der Informationsgehalt, der Inhalt des Buches gar nicht das, wo ihr sagt, oh, da gibt es einen Sender, sondern ihr seht, oh, hier ist so ein Ledereinband, Papier drin. Also das ist ja auch schon eine Information. Ja, wenn ihr so eine Werbebotschaft seht, mit leicht bekleideten Frauen in Dekolletés und so weiter, auch eine Werbebotschaft drin, auch eine Information, sieht man auch den tiefen Gedanken, ja, der will da Männer ansprechen wohl. So, also Information hat einen Sender, millionenfach beobachtet, naturwissenschaftlich approved. Zufällige Information finden wir vielleicht auch. Kennt irgendeiner eine zufällige Information? Also eine meiner Lieblingszufälligen Informationen ist eigentlich aus einem Radiosender, wo man irgend so ein Musikstück, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das war vor eurer Zeit, Neni Sherry und Yusun Dur, 7 Seconds. Und dieser Yusun Dur singt, ich weiß gar nicht, was er eigentlich ist, Bulgare oder sowas, er singt irgendwas in seiner Landessprache und er hat so ein Radiosender gesagt, das hört sich an wie Hol mir die Smarties her. Wenn ich das Lied heute höre, klingt das für mich immer wie Hol mir die Smarties her. Er singt aber nicht Hol mir die Smarties her, sondern er singt irgendwas in seiner Sprache, es klingt für mich jetzt wie Hol mir die Smarties her. Hol mir die Smarties her. 6 Wörter, völlig zufällige Information. Ja? Also mal diese rote Kurve. Also wir finden auch zufällige Informationen. Und jetzt können wir darüber philosophieren. Ich nehme mal einen Maßstab, aber wie gesagt, ich wollte euch gedanklich vom Papier wegblicken. Eine DIN A4-Seite, Text, Word, vollgeschrieben, semantische Information, würde von euch einer erwarten, in so einem Informationsumfang, dass die Information zufällig entstanden ist. Ich will euch jetzt hier gar nicht festnageln, sondern nur zum Gedankenexperiment einladen. Man könnte jetzt also auch diese Steininformation, diese Botschaft an Petra und Paul, die in den Wald gehen und es wünscht ihnen einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, könnte ja auch sein, da war gerade ein Sturm und die Steine haben sich zufällig zu diesem Satz gebildet. Würde auch sein, ne? Also, aber wir sind uns, glaube ich, einig, ab einem bestimmten Maß, und ich behaupte jetzt einfach mal, 100 DIN A4 Seiten semantischer Information. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. So ein ganzes Buch voll. Ich gebe euch so die 1000 Seiten der Bibel. 1000 Seiten semantische Information wäre hier irgendwo das Ende der roten Kurve. Wo wir einfach sagen würden, Entschuldigung, also so viel semantische Information, natürlich hat die einen Sender, weil ich habe ja das Blaue beobachtet. Jede Information hat einen Sender. Ich konnte jede Information, die ich gefunden habe, nachverfolgen und konnte sehen, da ist der Sender dieser Information. Ich habe immer was über den Sender gelernt. Ups. Ich habe immer was über den Sender gelernt. So, und jetzt finden wir die DNA. Die DNA ist eine semantische Information. Sie hat einen Selbstreproduktionsmechanismus, ein Selbstreparaturmechanismus und in DIN A4 Seiten ausgedrückt steht sie irgendwo hier noch vor Wikipedia. Mit einer Million Seiten semantischer Information. Aus der naturwissenschaftlichen Beobachtung über Information, ja, das tun Informatiker, theoretische Informatiker oder nicht, waren Jan und ich uns nicht einig, welche Theorie das dann, welche Wissenschaftszweig das ist. Wir nennen das jetzt mal theoretische Informatik. In der theoretischen Informatik ist es naturwissenschaftlich bewiesen, dass die DNA einen Sender hat. Die kann gar nicht per Zufall entstanden sein. Wenn sie per Zufall entstanden wäre, dann müsste ich hier von meiner Grenze, wo ich sagte, irgendwo da gibt es zufällige Informationen, aber die DNA fängt ja plötzlich hier an. Ich müsste tausende andere Informationen, zufällige Informationen von geringerer Komplexität erwarten, bevor ich auch nur eine DNA finde. So, und wir reden nur von dem Informationsgehalt der DNA. Viele haben dann in der Schule sicherlich gehört, der Mensch ist 95% DNA identisch mit dem Affen. Ja, dass hohe DNA-Übereinstimmung vielleicht auch Ähnlichkeit liegen kann, da sieht man übrigens auch, Ich glaube kaum, dass einer eurer Biologielehrer euch erzählt hat, dass wir auch zu 75% DNA identisch mit der Fliege sind. Und 30% DNA identisch mit dem Grashalm. Ja? Also Pflanzen, Tiere und Menschen sind von Gott geschaffen mit dem gleichen Material, DNA. Dass da also eine gewisse Ähnlichkeit drinsteckt, ist nicht überraschend. Aber es ist immer noch der gleiche Baustein. Also wir finden einmal das System DNA, aber wir finden einfach keine andere Information. Das heißt, wir haben also aus der Beobachtung in dieser Informatik einen starken Hinweis darauf, dass es einen Sender für die DNA geben muss. Und das Interessante ist jetzt, jetzt verlassen wir also die naturwissenschaftliche Beobachtung, also diese Dinge, die wir beobachten können, und gehen jetzt auf eine geisteswissenschaftliche Suche. Denn letztendlich hatte ich euch in dem Bild davor gesagt, wenn wir eine Information finden und den Sender nicht kennen, dann können wir etwas über ihn lernen, über seine Intelligenz, seinen Ideenreichtum, seine Lösungsmethoden, seine Strategien. Wir lernen etwas über diesen Sender der DNA. Denn wir sehen, wenn wir die DNA angucken, die Natur, wir sehen das Gute in dieser Natur. Ja? Habt ihr schon mal euch gefreut, wenn ihr Bäume gesehen habt, einen Wald gesehen habt, die Natur gesehen habt, Tiere gesehen habt? Also wir sehen das gut angelegte. Wir sehen allerdings auch, es ist irgendetwas passiert in dieser gut angelegten Natur. Da frisst die Spinne, die Fliege im Netz, der Tiger tötet Tiere. Also irgendwas ist da Komisches drin. Einerseits ist es schön und andererseits ist da auch irgendwas kaputt drin. Das sehen wir. Also wir lernen viel über die DNA und über den Sender dieser Information. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt auf die Suche nach dem Sender der Information DNA gehen, dann suchen wir nicht mehr irgendjemanden. Ich mache das mal deutlich am Beispiel Butter. Ja, wenn man Butter liest, Butters Schriften, dann sagt er an einer bestimmten Stelle, ich bin kein Gott. Oh, wunderbar. Dann scheidest du hier ja aus. Ja, also ich mache jetzt keine vergleichenden Religionswissenschaften, aber ich will einfach nur sagen, aus der Beobachtung über Information komme ich ja zu einem ganz anderen Ansatz. Ich suche ja jemanden ganz anderen. Ich suche ja den Sender der Information DNA mit den Dingen, die ich beobachtet habe. Und das ist eine geisteswissenschaftliche Frage. Das ist also nichts mehr, was man beweisen kann. Deswegen kommt ja auch kein Gottesbeweis raus. Der Sender der DNA, wissen wir aus der Information, aus dem Informationsmodell, es gibt einen Sender der Information DNA. Die Frage ist jetzt, hat dieser Sender sich offenbart oder nicht? Also gibt es eine Information über ihn? Wir gehen auf die geisteswissenschaftliche Suche. Wir wissen, es gibt einen Sender über die Information DNA. Also können wir mal gucken, wer könnte das denn sein? Und weil ich das gerade sagte, Buddha schaltet aus, weil er sagt, ich bin kein Gott. Und wir sehen in der DNA etwas Göttliches drin. Wer hat denn diese Information zusammengestellt? Ja, die Speicherdichte in dieser DNA kann man auf toter Materie nicht speichern. Sie speichert unterhalb dieser Größe. Man müsste unterhalb der Atomgröße speichern. Das ist ein biochemischer Speicher. Wie geht das denn überhaupt? Ja? Also hoch faszinierend, wenn man sich mit DNA beschäftigt, schaffen wir aber auch nicht mehr. Also hat er sich offenbart oder nicht offenbart? Also wenn er sich nicht offenbart hat, keine Ahnung. Ja? Das ist also vielleicht dieser Raumfahrer gewesen, hat ja irgendwie die DNA abgekippt, weggefahren, und ist mir doch egal, was er daraus wird. So, also kein Gottesbeweis, ja? Sieht man im oberen Zweig, kann kein Gottesbeweis werden. Aber wir brauchen uns auch nicht mit den nicht offenbarten Sendern weiter zu beschäftigen. Es muss nur klar sein, ich mache hier keine Gottesbeweise, das will ich ja auch gar nicht. Ich will ja euren Glauben stärken. Und das geht über den Weg, hat sich ein Sender eigentlich offenbart? Dann lohnt es sich, historische Schriften zu lesen. Ich habe viele davon gelesen, sehr viel. Ich habe den Koran gelesen und die Veden und Buddha und die Bibel natürlich am meisten. Und das Interessante ist, wenn wir also unterschiedliche Quellen lesen, dann suchen wir ja bestimmte Inhalte in diesen Quellen in Bezug auf die DNA. Über die Authentizität, die Kohärenz, die Historizität könnte man jetzt noch viel sagen, will ich aber heute Abend nicht. Wir kommen dann also irgendwann, genau, hier die Beobachtung über die DNA, die Speicherdichte, das Vorkommen, die Reproduktion, die Selbstreparatur, wir haben also eine ganze Menge Informationen von diesem Sender. Und ihr wisst, im Schöpfungsbericht passt das wie die Faust aufs Auge. Ja, im Schöpfungsbericht hat Gott die Erde geschaffen, jedes Tier nach seiner Art. Er hat die Pflanzen geschaffen, er hat die Tiere geschaffen, er hat den Menschen geschaffen, jedes nach seiner Art. Er gibt genau die Antwort hier drauf. Er sagt, dass er der einzige transzendente Gott ist, der allgegenwärtige Gott ist. Er ist allgegenwärtig alleine. Er hat die DNA geschaffen, er sagt das von sich. Also Gott hat hier einen ganz starken, sage ich mal, Vorsprung gegenüber anderen Schriften, die ich gelesen habe, und nicht alle Bücher dieser Welt gelesen. Also insofern gibt es ja vielleicht noch andere, vielleicht kennt ihr einer ein interessantes, das ich noch lesen sollte. Das würde ich auch gerne dahingehend prüfen. Aber ich habe so viele Bücher auch gelesen und gesagt, dann möchte ich mal die Argumente dagegen prüfen. Und ganz klar spricht aus dieser geisteswissenschaftlichen Sicht ein starkes Argument dafür, dass der Schöpfer, der in der Bibel beschrieben wird, exakt zu dem passt, was ich hier beobachtet habe. Und wir lassen mal den Schöpfer selbst reden. Und da kommen wir dann auch, ja, denkt an 7 Seconds, Hominis Matis her, das ist jetzt Römer 1, Vers 19. Das ist die Evolutionsstelle von Gott. Das ist eigentlich die, die genau auf diese DNA-Stelle passt. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Das ist super interessant. Lass euch das nochmal, ich habe es fett gemacht. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Also ich sag mal etwas einfacher. Gott ärgert sich hier darüber, dass die Menschen so sind, wie sie sind, weil sie hätten ihn doch erkennen können. Also wir haben gesagt, Gottes Beweis, nein, das geht ja durch Glauben, aber ich nenne das mal die Fußspuren Gottes können wir erkennen. Das sagt die Römerstelle hier. Ja, also Gott beweisen, nein, aber die Fußspuren Gottes sehen wir, weil das von Gott Erkennbare offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Also mal zur Bestätigung, er hat es offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, also hier nichts mit Gottes Beweis, Gagarin, dieser erste russische Raumfahrer, der fährt da im Weltall, kreist um die Erde, das ist hier irgendwo in den 50er Jahren, und sagt, oh, Gott existiert nicht, ich war oben im Himmel, ich habe ihn nicht gesehen. Doch ein bisschen naiv, ne? Also vielleicht ist Gott auch einfach mal gerade hinter den Rund gegangen und hat gesagt, boah, ich will den Gagariner gar nicht sehen. Also, aber hier steht, nein, Gott hat ein unsichtbares Wesen. Die Quantenphysik liegt da richtiger, vierte Dimension. Sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt, wann war das? Vor wie vielen Jahren? Jetzt wisst ihr es, knapp 6000. Wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten, was hat er gemacht? Menschen, Tiere, Pflanzen. In dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Das ist die hundertprozentig passende geisteswissenschaftliche Antwort auf die Suche nach dem Sender der Information DNA. In dieser Bibel, und dieser Spruch ist ja definitiv 2000 Jahre alt, also vor DNA und sonst irgendwas, da wusste gar keiner von der DNA. Aber wir wissen über die DNA. Und es gibt hier also eine Fußspur Gottes. Und es wird geschaut, damit die Menschen ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbringen. Das wissen wir als Christen, ja? Wir sind dazu da, um Gott zu verherrlichen. Das ist das, warum er uns geschaffen hat. So, jetzt interessant, jetzt gehen wir auf die Evolutionisten ein. Die ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfallen, in Wissenschaft verfallen, verfielen, ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise hielten, na hier war die Wissenschaftlerstelle, also indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in ein Gleichnis eines Bilden vom vergänglichen Menschen und Vögeln und vielfüßigen kriechenden Tieren. Schwieriger Satz, ich versuche das nochmal zu vereinfachen. Hier sagen sie, die Menschen halten sich für weise. Eigentlich hätten sie Gott erkennen können in dem von ihm geschaffenen, ich sage mal DNA. Aber sie waren der Meinung, sie sind schlauer und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes, also wir sind geschaffen als Menschen zum Ebenbild Gottes. Wir sind das Ebenbild Gottes. Ja, so steht es in der Bibel. Diese Herrlichkeit ist hier gemeint, das Ebenbild. Und die Menschen vertauschen das und sagen, nein, nein, wir sind doch nur ein Bild von Tieren. Ja, das ist aber noch weit vor der Evolutionstheorie. So, also Römer 1, Vers 19, das ist so die Kreationisten-Hauptbibelstelle. weil hier im Grunde ja drin steht, genau, es gibt Fußspuren Gottes, anscheinend können wir sie finden. Wir finden sie in der Quantenphysik, wir finden sie in dem Informationsmodell. Ja, ist übrigens immer super beeindruckend, wenn man das durchaus intellektuellen Menschen erzählt. Und ich kann euch sagen, da habe ich also wirklich mich mit vielen Doktoren, Professoren über solche Themen unterhalten. Und wir finden das immer wieder beeindruckend. Also sehr, sehr überzeugendes Argument. Ich lasse nochmal die Evolutionsvertreter einige Dinge sagen, die auch nochmal deutlich machen, wie die eigentlich ticken. Es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht, aber dennoch glaube ich, es ist, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Militantes Ablehnen eines Schöpfers. Nichts anderes ist das. Die Evolutionstheorie ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt Gottes ist, und das ist undenkbar. Wir schlagen uns auf die Seite der Wissenschaft, trotz der offenkundigen Absurdität mancher ihrer Konstrukte, denn wir können einen göttlichen Fuß in der Tür nicht zulassen. Die Evolutionstheorie ist eine weltweit anerkannte Theorie, nicht weil sie bewiesen werden könnte, sondern weil sie die einzige Alternative zur Schöpfung ist, an welche wir nicht glauben wollen. Ich lese jetzt nicht nochmal die Stelle komplett vor, aber ich zitiere nochmal Gott, den Schöpfer: Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverhänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und den Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Das finden wir hier auch noch bestätigt, ist auch nochmal vom Informationsgehalt ein Hinweis, dass die Bibel doch ein durchaus glaubwürdiges Buch ist und dass die Evolution ein Versuch des Menschen ist, sich von Gott zu befreien, der sie in ihrer Schuld anspricht, und sie spüren ihre Schuld und sie wissen, dass sie Vergebung brauchen, aber sie wollen ihre Schuld nicht eingestehen. Aber nochmal, für mich ganz wichtig, es macht keinen Sinn, wenn wir als Christen aggressive Kreationisten werden, die versuchen, einen Evolutionisten mit dem Argument totzuschlagen, sondern ich würde sagen, unser Ziel ist, unseren Glauben zu stärken und gute Argumente sich anzulegen, auch mal einem, der zweifelt, wegen der Evolution, soll man eine andere Idee zu geben. Ja, wir wollen keine Argumentationsschlachten gewinnen, sondern wir wollen Menschen von unserer Hoffnung, die um uns liegt. Jetzt komme ich also nochmal hier zu der Stelle, die ich vorhin schon mal gelesen habe, aber ich finde sie so schön. Was ist das Ziel, wenn wir reden über die Bibel und Gottes Wort? 1. Petrus 3, Vers 15. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Ja, ich könnte jetzt noch weiterreden, aber jetzt habe ich meine Zeit reichlich überschritten. Sorry dafür. Ja, aber ich war ja auch noch bereit für Fragen. Wenn ihr noch.
Erstmal können wir den Applaus geben, glaube ich. Habt ihr Fragen zum Thema? Ist euch irgendwas in den Kopf gesprungen während des Vortrages? Ja, traut euch. Martin? Martin, ich gebe dir mal kurz das Mikrofon.
Ich weiß nicht, ob das jetzt so passend ist, aber könnten Sie einmal versuchen, den Vergleich mit dem Kondensat der vierten Dimension etwas zu vereinfacht zu erklären, oder dass man das ein bisschen besser verstehen kann? Oder ist das jetzt zu zeitraubend?
Also, Zeitraubend bestimmt. Also in der Quantenphysik sagen Quantenphysiker, also das verschränkte Teilchen ist schwer zu erklären. Ja? Also ein verschränktes Teilchen ist halt ein Molekularteilchen, so ein Quanten. Ja? Und es gibt Quanten, die bewegen sich völlig identisch. Wenn sie sich identisch bewegen, müssten sie miteinander kommunizieren. Wenn sie miteinander kommunizieren, müsste es über Lichtgeschwindigkeit passieren, weil die Teilchen bewegen sich selber mit Lichtgeschwindigkeit. Also geht das nach Einsteins Sicht nicht, weil über Lichtgeschwindigkeit geht nicht. Und die Quantenphysiker erklären das, dass im Grunde ist ja Materie, also die sozusagen die drei Hauptthemen sind ja, dass wir einmal Materie sehen, ja, und wir haben aber Information, dass nämlich wo diese Materie platziert ist, das war das, was ich versucht hatte, damit deutlich zu machen, das Wunder ist eigentlich, dass diese Materie die ganze Zeit da ist. Wenn man da genau reinguckt, dann sind das bewegende Teilchen, die aber halt nicht aufgrund der Masse an irgendwelche sozusagen wie die Erde um die Sonne kreisenden Anziehungskräfte gebunden sind, sondern sie sind dort wegen Information und Energie. Energie hält sie dort, wo sie sind. Energie ist es, die es unmöglich macht, da durchzufassen. Eigentlich ist das Ding leer. Eigentlich ist das ein Hohlraum. Aber wir sehen sie als Materie. So, und die Frage ist für die Quantenphysik, wie kann man das erklären? Und Erklärungsversuche, wie das ist, ist eigentlich die Frage genau, wo kommt die Energie denn her? Ja, der Urknall löst ja nicht die Frage, wo die Energie herkommt. Der Urknall löst auch nicht die Frage, wo die Materie herkommt. So, und wieso bleibt denn das Teilchen da, wo es ist? Wieso fliegt es nicht auseinander? Wenn man es also verstehen würde, so wie die Sonne und die Erde, dann wäre es also so, dass die Sonne viel, viel kleiner wäre und die Sonne würde dann, das würden wir alle dann nachvollziehen können, wenn die Sonne so groß wäre wie die Erde, würde die Erde einfach wegfliegen von der Sonne. Würde sich aber in eine andere Richtung bewegen. So. Und wenn man jetzt in diese Atome reingeht, dann ist das da genauso. Der Kern ist gar nicht groß genug, um die Elektronen zu halten. Ist er nicht. Nicht genügend Materie da. Aber sie fliegen nicht weg. Sie werden da gehalten. Warum? Durch Information und Energie. Es gibt dort also Energien, die einander halten. Es gibt Informationen, die einander halten. Die Teile fliegen hier nicht auseinander. Warum denn nicht? Das eine Atom mit dem anderen. Weiß keiner so ganz genau, warum das so ist. So, und Quantenphysiker erklären das, dass also die Materie das Kondensat ist von Information und Energie aus der vierten Dimension. Das mit den Dimensionen ist jetzt, glaube ich, schwierig, aber ich mache das mal insofern mal. Ich nehme mal diesen Tisch und ich male mal meinen Schatten hier drauf. Der Tisch ist ja jetzt die Dimension 2. Ja? Und das ist interessant zu beobachten. Wir können ja die Dimension 0, das wäre theoretisch ein Punkt, die Dimension 1, das ist eine Linie, die Dimension 2, das ist eine Platte, die Dimension 3, das müssen wir erleben, das können wir beobachten. Und deswegen können wir ja immer die Wirkung der höheren Dimension auf die niedrigere Dimension nachvollziehen. Und jetzt befinden wir uns mal in Dimension 2 und 3. Ich bin ja Dimension 3, diese Tischplatte ist 2, also hier ist dieser Schatten. So, also wie kann denn die Dimension 3 von der Dimension 2 wahrgenommen werden? Gar nicht. Eine niedrigere Dimension kann die höhere Dimension nie erfassen. Trotzdem bin ich komplett um die Dimension 2 drumherum. Aber dieser Schatten kann gar nicht nach oben gucken. Ne? Er guckt ja theoretisch nur in diese Fläche. So, aber die Dimension 3 hat Einfluss auf diese Dimension 2. Ich kann ihn einfach auf diesen Schatten draufhauen. Das muss für den Schatten wie so ein Wunder wirken. Und plötzlich einer und ist hier plötzlich auf der Dimension 2. Die Dimension 3 kann das. Ja. Die Dimension 3 kann Einfluss nehmen auf die Dimension 2. Wenn man sich mal in die Dimension 2 reindenkt, auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Und der Quantenphysiker legt jetzt die Erklärung für die ungewöhnlichen Ereignisse der Dimension 3, verschränkte Teilchen, in die Dimension 4. Ich finde das nur deswegen interessant, weil er im Grunde ja einfach einen Gott einführt. Er sagt das nicht Gott, sondern er sagt ja einfach, es gibt einen Parallelraum. Das ist jetzt auch ganz interessant, wenn man das sich einfach mal logisch überlegt. Also wir nehmen den Punkt, wir verlängern den Punkt, haben eine Linie. Wir verlängern die Linie und verbinden sie, wir haben eine Fläche. Wir nehmen diese Fläche, verlängern sie und verbinden sie. Wir haben einen Würfel. Könnt ihr mir geistig noch folgen? Wir nehmen den Würfel, verschieben ihn und haben einen, jeder Science-Fiction-Buchleser weiß es, Parallelraum. Deswegen gibt es den Parallelraum. Ja, wenn man dieses Gedankenexperiment macht, ist die Dimension 4 ja einfach nur ein Parallelraum. Mit der Besonderheit, dass der in einem Parallelraum in die dritte Dimension mit der gleichen Wirkung wie Dimension 3 auf 2 auf Dimension 3 wirken kann. Also Information und Energie kommt aus Dimension 4, sagt der Quantenphysiker, auch der Nichtchristliche. Das finde ich aber interessant, weil er im Grunde damit sagt, es gibt einfach ein etwas Größeres in einer anderen Dimension, das die Ereignisse erklärt, die heute hier in Dimension 3 beobachtet werden.
Aber in der Kürze der Zeit, glaube ich, geht es nicht besser.
Ja. Hat noch jemand Fragen? Noch jemand? Jetzt die Chance da. Ja?
Aber ich bleibe auch hier.
Genau. Wenn ihr sonst nochmal ihn greifen wollt, gleich. Vielen Dank, Stefan. Vielen, vielen Dank. Ich vergesse das Smartphone nicht. Ja.